Daniela und für die Geburt gebetet. Am Montag um 12.44 Uhr sind Madeleine, Margot, Levin und Elia zur Welt gekommen. Und drei dieser Kinder sind auch wohlauf, der Mutter geht es auch gut, aber leider ist eines der Kinder auch verstorben. In der 27. Woche bereits verstorben gewesen und es muss leider diese Woche eine Beerdigung im engsten Familienkreise stattfinden. Da könnt ihr euch im Gebet gerne mit dahinter stellen. Das ist eine große Herausforderung für die Familie. Auf der einen Seite froh und dankbar zu sein, dass drei Kinder gesund, lebendig da sind, aber leider ein Kind auch schon bei Jesus ist. Das ist das, was wir als Christen glauben. Wenn ein Kind stirbt, geht es direkt zu Gott, in seine Gegenwart. Das ist unsere Hoffnung, das gerade auch gesungen, Jesus, der den Tod überwunden hat. Das ist der Grund, warum wir auch an einem offenen Grab von einem Kind, bei aller Trauer, die normal ist, die verständlich ist, dass wir diese innere Hoffnung, diesen inneren Anker haben dürfen, auch die Familie. Ich möchte euch auch noch darauf hinweisen, wir haben letzte Woche gesagt, es wird eine Liste geben, wo man sich eintragen kann, wenn man die Familie unterstützen möchte, ganz praktisch. Das wird heute der Fall sein und Hanna hat auch eine Kiste dabei, Hanna Zimmermann, die wird nachher auch dort sein, da gibt es auch eine Karte, wenn ihr also die Familie unterstützen wollt. Inga, Hanna und ich wollen einfach also eine Kiste aufstellen, da wird es eine Karte geben. Und wer sich auch finanziell beteiligen möchte, die brauchen im Moment sehr viele Dinge, die sie anschaffen müssen. Auch Drillinge ist noch eine große Herausforderung für so eine Familie. Der darf das gerne tun und darf auf der Karte unterschreiben. Die Karte wird, glaube ich, die nächste und übernächste Woche auch noch sein. Das heißt also, wer heute nicht das genötige Kleingeld oder Großgeld dabei hat, der darf das dann vielleicht auch noch nächste Woche tun. Also genau, könnt ihr euch da gerne auch in der praktischen Unterstützung dieser Familie beteiligen, wenn ihr es möchtet. Ich möchte euch bitten, einfach an dieser Stelle nochmal aufzustehen, weil ich möchte gerne nochmal für die Familie beten und auch für die nächste Woche Mittwoch, wo die Bestattung sein wird, dass wir einfach dort Gott erleben. Jesus, wir danken dir dafür, dass drei Kinder gesund zur Welt gekommen sind. Wir danken dir für das Wunder des Lebens, das du geschenkt hast. Und wir danken dir auch, dass es Daniela soweit gut geht. Und wir bitten dich, dass du sie jetzt ganz praktisch spüren lässt, dass du sie segnest. Wir bitten dich, dass du die drei Kinder segnest, die jetzt wachsen und gedeihen. Danke dir, dass sie so gut sich entwickelt haben. Und wir bitten dich ganz praktisch für den Mittwoch um deinen Trost. Dass wir dann, wenn wir Abschied nehmen von diesem kleinen Elia, dass wir dann dort wirklich erleben, dass du tröstest und dass du der Gott allen Trostes bist. Amen. Wir sind im Jakobusbrief unterwegs und haben unsere Predigtreihe Jakobus-Wecker genannt. Ihr habt immer so ein schönes Exemplar, weil der Jakobusbrief Christen wach machen möchte. Jakobus, das war ja der leibliche Bruder von Jesus und der dann später zu einem Nachfolger von Jesus geworden ist. Und er schreibt auch an Judenchristen. Im ersten Vers heißt es da so schön, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Seid gegrüßt. So beginnt er seinen Brief. Also da schreibt Jakobus in einen Kontext hinein, der vom jüdischen Gesetz vorher dominiert war. Und da natürlich die Versuchung auch groß gewesen sein mag, dass man sagt, okay, jetzt können wir doch leben wie die Axt im Walde. Weil wir leben ja unter der Gnade. Und das Pendel schwingt ja manchmal von einem Extrem ins andere. Und Jakobus sagt, nee, stopp, so nicht. Kommt, werdet mal wieder wach, Leute. Ihr pennt da mich gerade ein in eurem Glauben. Und deswegen schreibt er diesen Brief und fordert sie auf, Leute, werdet wieder wach. Und er möchte hier Jüngerschaft nochmal ganz in den Fokus rücken und sagen, dass es geht nicht nur einfach um die Gnade und dass man in den Himmel kommt, sondern Christsein ist im Hier und Jetzt ein ganz wichtiger Akzent und ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Jakobus hat wahrscheinlich einiges gehört von dieser Gemeinde und sein Eindruck war, ihr schlaft. Woran kann man einen schlafenden Menschen erkennen? Ich meine, so im Natürlichen gibt es da einige Merkmale, wo man eindeutig sagen kann, jemand schläft, wenn er die Augen zu hat, wenn sein Geruchssinn nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel brauchen wir deswegen auch die Feuermelder im Schlafzimmer, weil wenn du pennst, Er kann um dich herum ganz wie Rauch sein. Du merkst es nicht. Dein Geruchssinn ist im Schlaf nicht funktioniert nicht. Oder du atmest ganz tief, schnarchst vielleicht noch. Und genauso hat Jakobus einige Dinge bei den Christen wahrgenommen, wo er sagt, ey Leute, offensichtlich seid ihr am Pennen. Und wir haben letzte Woche zum Beispiel einen Aspekt davon uns angeschaut. Da ging es um die Rede. So wie ihr sprecht, so wie eure Zunge gebraucht, das ist wie ein Christ, der pennt. Werd wieder wach. Benutze deine Zunge nicht so, dass du damit fluchst, sondern nutze sie zum Segen. Oder der Umgang mit den Armen in der Gemeinde. Ein Kernsatz im Jakobusbrief ist, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Das ist ein Satz, der vielen Leuten einfach nicht passt. Auch in der heutigen Zeit und auch in der Christenheit ist es ein Satz, der wirklich auch provokant ist. Aber ich glaube, Jakobus will uns nicht verdammen und er wollte die Christen damals nicht verdammen, sondern er wollte sie wach machen. Er wollte sagen, hey Leute, in Jesus, in dem Glauben an Jesus, soll das im Hier und Jetzt, wo du lebst, praktische Auswirkungen haben. Ich möchte dich nicht verdammen, sondern ich möchte dich wach machen. Der Glaube ist nur echt, wenn auch Früchte beziehungsweise Werke aus dem Glauben heraus entstehen. Und heute möchte ich mit euch über dieses Thema nachdenken, aufs richtige Pferd setzen. Das ist nämlich ein Aspekt, den Jakobus auch in den Blick nimmt. Natürlich nicht mit diesem Bild, das habe ich mir ausgedacht. Aber es ist ja so bei einem Pferderennen, wenn man da das Endergebnis vorher wüsste, dann wäre ich ein reicher Mann. Stellt euch mal vor, da sind so 10 Gäule und ich weiß von irgendjemandem, einer hat 9 von diesen Gäulen manipuliert, hat ihnen irgendwas am Bein gemacht, dass die nicht so schnell laufen können. Aber der eine ist der Super-Gaul und der wird gewinnen. Dann werde ich mich da hinsetzen und werde ganz viel Geld setzen auf diesen einen Gaul, der dann am Ende garantiert als erster über die Ziellinie gehen wird. Und bei den Bankern, ich komme ja ursprünglich aus dieser Zunft, ich habe ja mal Bankkaufmann gelernt und da gibt es das genau das gleiche bei Aktienkursen. Wenn ich vorher weiß, wie sich eine Aktie entwickeln wird, dann werde ich Optionsscheine kaufen und da werde ich ganz, ganz reich werden. Deswegen ist es in Deutschland zum Beispiel verboten, Insidergeschäfte zu machen. Wenn ich irgendwelche relevanten Informationen von einem Börsenkurs vorher habe und sie zu meinem eigenen Nutzen missbrauche, mache ich mich strafbar in Deutschland, Gott sei Dank. Der sogenannte Insiderhandel, der da verboten wird. Aber Jakobus macht es in gewisser Weise mit uns auch, dass er uns nämlich sagt, nicht im Sinne eines Straftatbestandes, sondern im Sinne eines Tipps, dass er sagt, liebe Christen, ich möchte euch zeigen, wer am Ende, wenn ihr über die Ziellinie geht, worauf es denn wirklich ankommt. Und dass du jetzt schon Entscheidungen triffst, wie du dein Leben investierst. Darauf kommt es an, sagt er. Wäre das nicht genial, wäre das nicht ein riesiger Vorteil, eine Situation einfach vom Ende her zu beurteilen? Wünschst du dir nicht auch manchmal so eine Entscheidungshilfe? Ich meine, das ist ja so, wir haben ja ganz oft in unserem Leben die Qual der Wahl. Haben wir gerade letzte Woche erlebt. Und in einigen Wochen haben wir das wieder in Niedersachsen, dass wir die Qual der Wahl haben. In unserer individualistischen Gesellschaft lieben wir es ja, eine Wahl zu haben. Es bedeutet das Versprechen von Freiheit. Freiheit bedeutet Selbstverwirklichung und das wiederum verspricht Glück mit sich zu bringen. Aber je mehr Optionen wir haben, je mehr Wahlmöglichkeiten wir haben, desto häufiger müssen wir uns auch gegen Dinge entscheiden. Das macht das so schwer. Je mehr Optionen du hast, frag mal einen Abiturienten, was willst du studieren? Ganz viele Leute sagen, ja, ich könnte dies und ich könnte das und ich möchte dies und jenes. Und die wissen manchmal gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Weil es so viele Optionen gibt und jede Entscheidung für etwas bedeutet auch eine Entscheidung gegen etwas, macht das Ganze schwer. Und Jakobus versucht den Christen wirklich alle Optionen vor Augen zu malen. Er sagt, das sind die Optionen, die ihr alle habt. Und er versucht den Zuhörern die Dimension des Glaubens, von der ich in der ersten Predigt gesprochen habe, diese Dimension des Glaubens, die Dimension des Geistes deutlich zu machen und sagen, schau aus dieser Perspektive mal auf dein Leben. Dein Leben wird sich verändern, wenn du diese Dimension, wenn du dieses Ziel vor Augen hast. Es gibt einen Moment in der Geschichte, sagt Jakobus, dieser Moment wird definitiv kommen. Der Moment in der Geschichte, wo du dich vor deinem Schöpfer verantworten musst. Und das muss dir als Christ keine Angst machen. Aber du wirst dich vor deinem Gott verantworten müssen. Du wirst Antwort geben für das, was du getan hast als Christ. Für das, was du gesagt hast als Christ. Für das, wie du mit deinen Finanzen umgegangen bist. Wie du mit deinen Mitchristen umgegangen bist. Wie du mit deinen Kollegen umgegangen bist. Es geht nicht um das Thema erlöst oder nicht erlöst. Für einen jemanden, der zu Jesus gehört. Diese Frage ist da nicht die entscheidende Frage. Sondern es ist die Frage, kann ich mein Leben vor Gott verantworten? Der Korintherbrief spricht an anderer Stelle auch darüber. Das heißt also, diese Dimension, diese geistliche Dimension, die bringt Jakobus in den Fokus und sagt, Leute, wacht auf, weil dieser Tag wird kommen, dieser Moment wird kommen, wo du vor deinem Schöpfer dich verantworten wirst. Und es ist wichtig, dass du jetzt wach wirst. Das ist genauso bei meinem Sohn. Wenn mein Sohn morgens im Bett liegt und ich ihn wach machen muss, für ihn ist die Dimension nur, ich möchte pennen, Papa. Ich will einfach weiter schlafen. Hier in meinem Bett ist es schön warm und kuschelig. Da draußen ist aber noch eine Schule. Und die Schule wartet. Und wenn ich ihn lassen würde, dann wird er morgens bis 9 Uhr oder 10 Uhr pennen. Aber das wird irgendwann Auswirkungen haben. Oder lieber Arbeitnehmer, der du dich jeden morgens um 6.15 Uhr aus dem Bett pellst. Du weißt, was das Konsequenzen haben wird, wenn du nicht aus dem Bett rauskommst. Und die Wahrheit ist natürlich richtig. Im Bett ist es schön warm und eigentlich bist du noch müde. Und eigentlich ist es dort viel bequemer. Aber das wird sich irgendwann rächen, wenn du deinen Hintern nicht aus dem Bett kriegst. Und genauso möchte Jakobus das auch uns Christen mitgeben. Und wir schauen uns jetzt mal diesen Text an. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen. Und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt dran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Dann geht es weiter in Kapitel 5. Seht euch vor, ihr Reichen. Weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen, und euch anklagen am Tag des Gerichts. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott der Allmächtige hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde in Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohl genährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Oh. Machen wir mal hier weiter, ja? Hat nicht geklappt. Ihr habt eure Jahre auf den Erden in Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohl genährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Soweit Gottes Wort. Jakobus spricht hier zunächst einmal reiche Kaufleute an oder zumindest Leute, die im Handel unterwegs waren, die dann anfangen zu planen, heute oder morgen. Ein Unternehmer muss strategisch planen, weil er morgen Gewinne machen muss. Muss er heute schon Dinge investieren? Völlig in Ordnung, strategisch zu planen. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Das ist keine Aussage gegen Kaufleute. Das ist auch keine Aussage gegen Planung. Das ist nicht die Aufforderung, lass dich treiben, plane nicht und lass dich vom Herrn, lass dich vom Geist leiten, wie das so manchmal ja auch so gedacht wird, dass schon einfach alles irgendwie passiert. Kein Loblied an die Faulheit ist hier gemeint. Das Problem, was Jakobus gesehen hat, war die Selbstsicherheit. Das war das Problem. Dass ich im Alltagsgeschäft so tue, als ob es mein Leben ist. Über das ich zu bestimmen habe. Ja, heute bin ich im Gottesdienst. Die Stunde, die kann ich mir schon rauseisen für den Herrn. Aber morgen muss ich wieder alleine klarkommen im Alltag. Das ist das, was Jakobus hier angreift. Oder wo er sagt, das soll so nicht sein. Es ist die praktische Gottvergessenheit, die sich hier in der Sprache verrät. Wenn er sagt, ihr sagt, wir wollen das und das tun. Dass das Herz voll ist, läuft der Mund über. Das kann man hier an der Sprache erkennen. Das ist ein Zustandsbericht des Herzens. Ich werde dieses oder jenes machen. Wo ist Gott in diesem Plan? Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Wir haben keine Herrschaft über das Morgen. Alles Planen, alles strategische Denken ohne Gott ist sehr zweifelhaft. Und wenn hier das Leben mit dem Nebel am Morgen verglichen wird, dann wird deutlich, wie flüchtig das ist. Wenn du mal morgens durch die Felder spazierst und da dieser schöne Nebel da ist und du läufst eine Stunde da durch die Felder und dann hebt sich der Nebel so hinweg. Zack, ist er weg. Und du denkst, war da was? Krasser Vergleich. War da was? Wie willst du dieses kleine Leben in den Griff bekommen? Jesus hatte ein Gleichnis, wo auch dieser Aspekt drin vorkommt, von dem reichen Kornbauern. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Bauernhof und hatte viele Äcker und hat dann irgendwie angefangen und sagt, ich will es mir richtig gut gehen lassen. Ich werde noch ein Haus bauen, ich werde noch mehr sammeln und dann irgendwann wird es mir richtig gut gehen. Dann werde ich aus den Erträgen leben, weil es mir so gut geht. Und in Lukas 12, Vers 20 heißt, aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann alles bekommen? Wofür ist das Leben da? Wofür ist dein Leben da? Diese kurze Zeit auf dieser Erde, ist sie dafür da, um deine eigene Ehre zu suchen? Um deinem Leben ein Denkmal zu setzen? Oder etwas, dass du etwas schaffen willst, was dein Leben überdauert? Oder etwas für die Erben? Und in diesen beiden Texten kommt das so deutlich rüber. Jakobus macht hier setzt hier eine Alternative dem gegenüber. Er sagt, du sollst dir Reichtum im Himmel besorgen. Darauf kommt es an. Das Leben ist wie der Nebel am Morgen. Das heißt nicht, dass dein Leben unwichtig ist. Dass dein Leben schlecht ist oder wertlos ist. Überhaupt nicht. Gott ist bereit gewesen, für dein kurzes Leben die Ewigkeit zu verlassen. Du bist Gott so kostbar, so wichtig, dass es sich für ihn gelohnt hat, hierher zu kommen. Und es ist kostbar, obwohl es auch nach kurzer Zeit wieder verschwunden sein wird, in den Augen Gottes, weil wir ja ewige Wesen sind. Aber es bleibt die Frage, wie nutze ich die Zeit, in der ich hier auf dieser Erde bin? Und eine positive Antwort gibt Jakobus in Vers 15. Ich gehe nochmal kurz zurück, dann können wir das nochmal zusammen lesen. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Das ist einer der bekanntesten Verse im Neuen Testament. Die sogenannte Conditio Jacobea, das unter der jakobinischen Bedingung, was in vielen Kreisen einfach zu einer Floskel verkommen ist, wenn der Herr will und wir leben. Es ist aber nicht einfach nur eine Worthülse, die man einfach mal immer hinter jedem christlichen Satz hinten dranhängt, sondern es geht um eine Haltung. Um meine innere Haltung, wie lebe ich ganz praktisch in meinem Alltag mit Gott? Beziehe ich ihn ein in das? Es ist die Einladung zu sagen, mein ganzes Leben, jeder Tag, den darf ich aus der Hand Gottes nehmen und ich darf mit ihm zusammenleben. Also Gott ist nicht einfach nur an deinem Halleluja am Sonntagmorgen interessiert, sondern auch an deinem Amen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Gott will in unseren Alltag hinein. Ich habe mir das letzte Woche schon mal angedeutet, der Alltag ist der Ort, wo wir das Reich Gottes bauen dürfen, ganz praktisch. In Vers 17 heißt es dann, Denk dran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Das will auch keine Angst machen, sondern es will uns bewusst machen, oder Jakobus will bewusst machen, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Gesetze einzuhalten, was man alles nicht tun darf, sondern vor Gott schuldig sein bedeutet auch, Dinge zu lassen. Das heißt, du kannst dich nicht rausreden nach dem Motto, ich habe alles immer richtig gemacht, immer die ganzen Gesetze eingehalten, sondern Jakobus macht deutlich, es gibt Dinge, wo Gott dir Situationen vor die Augen malt, wo du eingreifen kannst, wo du die Möglichkeiten dazu hast, dann tu es auch. Bring Gott hinein in diesen Alltag, in diese Alltagssituation und schütz dich nicht hinter ewigen Gesetzen, die du dir selber gegeben hast vielleicht. Auch Unterlassungssünde ist eine Schuld. Geht es nicht einfach um das Wissen, sondern um das Wissen und das Können. Also Gottesdienst passiert im Alltag. Das ist etwas, was Jakobus uns hier vor Augen malen will. Und dass wir nicht auf uns selbst verlassen müssen, wenn wir morgen dann wieder im Alltag unterwegs sind. In Vers 5 fängt er dann an, seht euch vor, wohlan nun, im alten Deutsch, ihr Reichen. Menschen, die viele Güter haben, die gut für sich selbst sorgen können und darüber immer noch genug haben, sind damit gemeint. Reichtum definiert sich nicht zunächst aus dem Überfluss, sondern es kann auch Macht mit sich ziehen, die auch Unrecht zur Folge hat. Werden wir nachher in Vers 4 sehen, wo sich jemand auf Kosten der Arbeit der Tagelöhner reich macht. Es geht um die Frage, die hier jetzt aufs Tablett kommt, was ist meine Haltung zu meinem Besitz? Ist es meins? Ist es nur für mich, was ich an Reichtum habe? Und Jakobus setzt dem indirekt etwas entgegen und sagt, ich bin gesegnet, um andere zu segnen. Darum soll es gehen. Was gibt mir Sicherheit im Leben? Und hier dieser Aufruf zu Buße, weint und klagt. Seht nun, weint und klagt. Es gibt diesen Tag des Gerichts. Weinen und klagen, das ist nicht einfach nur so ein bisschen jammern, sondern lautes Schreien. Wenn du den Nachrichten siehst, zum Beispiel im Nahen Osten, wenn da wieder eine Bombe hochgegangen ist, und manchmal sieht man dann, wie eine Mutter am Sarg ihres Kindes schreit. Die schreit ihr Leben raus. Das ist damit gemeint. Was ist denn da vorher passiert? Ein Ereignis ist vorher passiert, das dieses Weinen und Klagen begründet. Es bedeutet, ich sehe auf einmal mein eigenes Leben in dem Licht Gottes. Ich sehe, dass das alles, und das entfaltet er dann, dass das alles nichtig ist, dass es nichts bringt und dass mein Leben wichtiger war in den Augen Gottes als mein Reichtum. Und ich erkenne mich selbst mit den Augen Gottes. Das ist das, was Jakobus hier bewirken will. Erkenne dich mit den Augen Gottes und verlass dich nicht auf dein Reichtum. Verlass dich nicht auf deinen Besitz. Dein Reichtum mag dir geschenkt sein. Viele mögen sagen, ich habe es mir aber doch verdient. Ja, aber wer hat dir denn deinen Verstand geschenkt, mit dem du die Möglichkeit hattest, eine gute Ausbildung zu machen und Geld zu verdienen? Wer hat dir denn deine Familie geschenkt? Wer hat dich in einem reichen Land aufwachsen lassen? Hast du dir das selbst verdient? Wenn du aber dann dein Leben aus der Dimension Gottes siehst, dann merkst du, du bist selbst beschenkt. Du hast etwas empfangen, um es weiterzugeben, um andere damit zu segnen. Man muss nicht, das heißt nicht, dass man alles weggeben muss. Ich möchte an der Stelle auch nicht missverstanden werden. Aber es geht um diese innere Haltung zum Besitz, die Jakobus hier anmahnt. Es geht um diese Identitätsfragen. Was macht mich aus? Mein Reichtum, mein Bankkonto, woran halte ich innerlich fest? Jakobus macht das dann so weiter, dass er sagt, in Vers 2, euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. euer Gold, da. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Hier werden drei Dinge beschrieben in diesem Teil. Reichtum, der zerfällt. Damals sicherlich im Kontext von Landwirtschaft, wo Korn zerfällt, verfault. Heute würde man vielleicht sagen, ja, dein Aktiendepot ist eingebrochen. Kleider, auch Statussymbol, damals noch stärker als heute, von Motten zerfressen, wertlos. Kannst du nichts mehr verkaufen. Und Gold und Silber, das verrostet. Gold und Silber kann eigentlich nicht rosten. Aber hier, diese drei Verben, die hier benutzt werden, im griechischen Perfekt, habe ich nochmal nachgeschaut, die eine abgeschlossene Haltung, eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit beschreiben, die aber heute noch Auswirkungen hat. Die Griechen benutzen dieses Wort, um zu sagen, damals ist etwas passiert und die Wirkung spüre ich heute. Jakobus macht also deutlich, stell dir mal vor, du stehst am Tag des Gerichts vor Gott, an diesem Punkt. Und was du damals gemacht hast, diese drei Verben, zerfallen, von Mord zerfressen. Dein Gold und Silber ist wertlos geworden. Wenn du dein Leben auf dein Betongold setzt oder wenn du dein Leben auf dein Aktiendepot setzt oder auf deine Rentenversicherung oder was weiß ich, auf deine Briefmarkensammlung meinetwegen, dann hast du auf das falsche Pferd gesetzt, würde Jakobus sagen. Und er sagt das nicht, um dich zu verdammen, sondern zu sagen, hey, werd wach, steh auf, nimm deine Möglichkeiten und investiere das, wo Gott es dir sagt. Mach dein Herz frei davon. Das würde Jakobus uns sagen. Und ihr Lieben, ich glaube, in einem der reichsten Länder der Welt, wir gehören in Deutschland mit zu den reichsten Ländern der Welt. Und wenn du in Deutschland Sozialhilfeempfänger bist, gehörst du weltweit noch mit zu den reichsten Menschen der Welt. Dann ist es etwas, ich habe in dieser Predigtvorbereitung einige Male innerlich gezuckt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, kann ich überhaupt darüber predigen? Wie ist es denn mit meiner eigenen Haltung? Wie gehe ich denn damit um? Aber Jakobus hat diesen Text uns vor Augen geführt, damit wir uns innerlich daran messen und ausrichten, wie es weitergeht. Wacht auf, das, was euer Reichtum zählt bei Gott am Ende überhaupt nicht. Das musst du wissen. Es wird ein himmlisches Bankkonto geben. Entscheidend ist, wie du hier und jetzt entsprechend deiner Möglichkeiten nach Gottes Willen lebst. Darauf kommt es an. Du lebst dein Leben vor den Augen Gottes. Da habe ich an einen Vergleich denken müssen von Viktor Frankl, einen jüdischen Psychotherapeuten, den ich schon sehr häufig zitiert habe, weil der mich sehr positiv beeindruckt und beeinflusst hat. Er beschreibt von einer Situation, wo ihm jemand sagt, Gott ist unsichtbar. Und dann sagt er, einmal hat mir das jemand vorgehalten, berichtet Viktor Frankl. Darauf habe ich ihn gefragt, sind Sie jemals auf einer Bühne gestanden? Sagte er, nein, warum? Ich sagte ihm, auf einer Bühne sehen Sie überhaupt nichts vom Zuschauerraum. Dort, wo der Zuschauerraum ist, wo Hunderte von Menschen sind, dort sehen Sie ein großes schwarzes Loch. Aber Sie wissen, Sie spielen vor einem Publikum. Und mit dem Herrgott ist es genauso. Der große Zuschauer sitzt da, wie in einer Loge. Sie wissen nicht wo, sie können ihn nicht sehen, aber sie wissen, er ist da. Wisse, vor wem du stehst, steht über der Tora. Wisse, vor wem du stehst. Ein wunderschöner Vergleich, wie ich finde. Hier ist es ja so, ich kann euch alle sehen, aber Viktor Frankl hat diese Bühne vor Augen, wo sichtlich das schwarze Loch ist, wie in einer Oper vielleicht, wo man nichts mehr sieht. Und er sagt, unser Leben spielt auf dieser Bühne und Gott sitzt da im Publikum und wir stehen vor ihm. Und das soll uns bitte keine Angst machen. Ich habe in der Vorbereitung an dieses grausige Kinderlied gedacht, pass auf, kleines Auge, was du siehst und pass auf, kleines Ohr, was du und kleine Hand und so. Das ist ein Lied, wo man kleinen Kindern Angst machen will, dass ja Gott alles sieht und ganz, ganz, das will ich überhaupt nicht damit sagen. Aber ich will an dein Verantwortungsbewusstsein appellieren, mit Jakobus im Nacken, dass wir unser Leben vor Gott leben und Verantwortung dafür tragen. Und das hat etwas mit Würde und mit Ehre zu tun, wie ich finde. Gott hat uns ein Leben gegeben, das wir vor ihm verantworten können und dürfen. Und er hat uns als Christen sogar seinen Geist gegeben, hat uns sein Wort gegeben, dass wir in seinen Werken wandeln können und dürfen. Nur wir sollten aufpassen, dass wir nicht einpennen und uns doch wieder auf die Dinge dieser Welt verlassen. Dieser Text in Jakobus 5 dann auch ist ein Schrei nach sozialer Gerechtigkeit, der die Armut ankreidet und der deutlich macht, hey, wie wir mit unserem Geld umgehen und auch wie wir mit anderen Menschen umgehen, das hat eine Auswirkung. Der Umgang mit Finanzen hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Jakobus will prophetisch zur Umkehr rufen, weil er die Erkenntnis Gottes hier in diese Situation hineinsprechen will. Auch das hat Jesus getan in Matthäus-Evangelium, wo er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. In Lukas 12 sagt er, trachtet vielmehr nach seinem Reich, also nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles zufallen. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern. Einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch wird auch euer Herz sein. Ein wunderschönes Bild. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern. Also nicht das Geld unterm Kopfkissen bunkern und sich darauf ausruhen, sondern auf dieses göttliche Konto einzahlen. In Deutschland in der Bankenkrise im Jahre 2008 musste die Bundeskanzlerin vor die Presse treten und sie hat folgenden Satz gesagt: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind, 2008 in der Bankenkrise. Warum hat sie das gemacht? Weil sie Sicherheit ausstrahlen wollte. In unserem Land verlassen wir uns auf das, was wir unseren Bankkonten haben. Und es wäre zu einer Panik gekommen, wenn damals nicht klar gewesen wäre, dass das einigermaßen sicher ist, obwohl es eine Bankenkrise gibt. Aber es macht etwas deutlich vom geistlichen Zustand unseres Landes und von vielen Menschen, die uns umgeben und uns vielleicht auch von uns selbst. Jakobus macht deutlich, dass das Leben in Ewigkeitsperspektive das Denken und Handeln verändert. Und er nennt das dann auch ganz konkret in Vers 4. Hört das Schreien der Erntearbeiter und so weiter, die ihren Lohn nicht bekommen haben. Die Bibel ist ein Buch, in dem es um soziale Gerechtigkeit geht. Das wird auch an dieser Stelle ganz besonders deutlich. Gott hat ein Interesse an gerechten Situationen, Lebensumständen. Karl Marx hat dem Christentum vorgeworfen, dass Religion Opium fürs Volk sei, weil man ja nur die Leute auf den Himmel vertröstet. Und dadurch würden sie diese Knechthaltung einnehmen und sich nicht auflehnen gegen das System. Und ich glaube, dass Marx an dieser Stelle Unrecht hat. Mag vieles Gutes erkannt haben, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Heilige Schrift unter anderem mit solchen Stellen, aber auch im Alten Testament mit Amos und so weiter, deutlich macht, dass es nicht darum geht, die Armen zu vertrösten, sondern es ist der Appell, diese Systeme zu verändern im Sinne des Reiches Gottes. Derjenige, der reich ist, hat Freiheit gegenüber dem Schöpfer und gegenüber Gott, etwas zum Ausdruck zu bringen, indem er etwas gibt für das Reich Gottes, wo Systeme, die Menschen knechten und unterdrücken, verändert werden. Die Kommunisten haben versucht, das durch Zwang hinzukriegen, indem man einfach alle enteignet hat. Und das Reich Gottes entsteht diese freie Entscheidung, dass ich freiwillig etwas hergebe von dem, was Gott mir zum Segen gegeben hat, damit Armut und Ungerechtigkeit aufhören können. Ich glaube, dass an dieser Stelle auch, worüber wir vor einigen Wochen schon mal gepredigt haben, möchte ich nur mal ganz kurz einfach als Gedanken reinbringen, die Verantwortung von uns Christen, dass wir in dem, wie wir unser Geld investieren, fairer Konsum als Stichwort, dass wir mit dazu beitragen, dass Leute faire Preise bekommen für die Produkte, die sie herstellen und dass wir an der Stelle ganz praktisch mit dazu beitragen können, dass Gerechtigkeit auf dieser Erde wiederhergestellt wird. Auch wenn wir glauben und das auch bekennen und bezeugen, dass das letzten Endes erst mit dem Wiederkommen von Jesus Christus in Vollendung geschehen wird. Ich glaube, dass dieser Predigttext uns besonders in unserer Zeit und unserer Welt hier anspricht. Ich mache morgen dies oder ich mache morgen das. Und ich möchte dich herausfordern, die Frage zu stellen, welche Rolle spielt Gott in deinem Alltag? Nimmst du Gott mit hinein in deinen Alltag? Ich habe kürzlich mit einem Mann gesprochen, der als Berater von einer großen Firma arbeitet und der immer dann, wenn es geht um technische Themen, und er fängt dann immer an zu beten und Gott offenbart ihm dann die Lösung für technische Probleme von hochkomplexen technischen Anlagen. Und er arbeitet als Berater für dieses Unternehmen und der Vorstand hat ihn jetzt wieder angerufen oder ruft ihn zwischendurch an und sagt, können Sie mal wieder kommen und für unsere Geräte beten? Als ich das gehört habe, habe ich gelacht, weil ich dachte, Hammer, da ist ein Mensch, der verstanden hat, Gott versteht auch etwas von Technik. Gott versteht auch etwas von deiner Schule. Gott versteht was von deinen Schülern. Gott versteht etwas von deinen Mitschülern. Gott versteht etwas vom Verkauf. Gott versteht etwas von Handwerk. Ist das nicht genial? Dass wir Gott da ganz praktisch mit hineinnehmen. Ich fand das ein mega Zeugnis. Samuel Haf singt so schön, lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Und was ist das für ein cooler Gedanke? Du lebst jeden Moment und holst die ewige Dimension Gottes hinein in die Gegenwart. Bittest Gott ganz praktisch, im permanenten inneren Dialog zu sein. Du musst ja nicht laut Halleluja rufen oder in Sprachen beten, da durchs Büro rennen. Dann werden irgendwie so, du hast ihm ja Latten am Zaun. Aber innerlich zu beten und sagen, Gott, ich habe hier eine Herausforderung. Oder mit deinen Kindern. Sag Gott, bitte hilf mir jetzt mit diesem kleinen Biest, dass ich da jetzt irgendwie... Ja, ich rede aus eigener Erfahrung. Nein, aber dass man sagt, hey Gott, hilf mir doch ganz praktisch, dass ich hier deine göttliche Weisheit bekomme. Wie kann ich hier dein Reich bauen? Und ich möchte es ganz konkret machen. Wenn du dir mal vorstellst, jetzt 24 Stunden weiter, wo wirst du sein? Überleg mal, wo bist du in 24 Stunden? Und wie ändert sich deine Perspektive, wenn du weißt, ich bin jetzt mit Gott hier? Ich bin Träger des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in mir. Der Ort, an den Gott mich gestellt hat, ist der Ort, an den Gott mich gerufen hat, sein Reich zu bauen. Die Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, die Situationen, in die er mich hineingestellt, und das ganz praktisch zu machen. Wo wirst du übermorgen sein? In 48 Stunden, in 72 Stunden. Nimm Gott damit rein. Such dir diese Momente, wo du einen kleinen Moment innehalten kannst in deinem Alltag. Wie es so schön heißt im Psalm 37, sei still dem Herrn und warte auf ihn. Kleinen Moment mal innehalten im Alltag und sag, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Gott, ich brauche deine Gegenwart hier in dieser verqueren Situation. Dann kann das ganz praktisch werden, dass wir das auch noch lernen, viel stärker ein Leben aus der Gegenwart Gottes heraus zu leben, indem wir selber seine Gegenwart suchen, indem wir Menschen werden, die aus Gott Kraft bekommen im Alltag. Und ich glaube, dass Jakobus das deutlich machen will und sagen will, Leute, wacht auf, nimm Gott mit hinein in den Alltag. Oder wie gehen wir mit unserem Besitz um? Wie können wir Verantwortung leben, ein verantwortliches Leben leben als Christen mit unserem Besitz. Und im Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort drin. Das heißt, wir werden Gott Antwort geben, wie wir mit unseren Finanzen im Hier und Jetzt umgegangen sind. Und dass wir diese Dimension Gottes mit hineinnehmen in den Alltag. Ist dein Reichtum nur für dich selbst? Ist das deine Sicherheit? Und ich habe das ja schon angedeutet, dass ich mich selber hinterfrage und mir denke, boah, gehe ich damit gut um? Und ich habe nochmal wieder für mich innerlich fest, ich habe mich innerlich nochmal festgemacht, ich möchte ein Leben im vollen Segen Gottes leben. Weil ich glaube, dass Gott sich nicht lumpen lässt. Der Pastor Robert Morris hat gesagt, Segen bedeutet, dass eine übernatürliche Macht sich für mich einsetzt. Deswegen möchte ich da Hammer drin stehen. Und Fluch bedeutet, dass eine übernatürliche Macht gegen mich ist. Und das möchte ich nicht. Deswegen möchte ich Gott in alle Dinge mit hineinnehmen. Deswegen möchte ich Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass Gott es segnet. Das heißt nicht, ich spende 10 Euro und am nächsten Tag kriege ich 100 Euro. Bitte, diese Sachen möchte ich hier nicht. Gibt es ja manchmal auch in so Hintergedanken, dass man denkt, ja, der will jetzt nur Geld einsammeln oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, im vollen Segen Gottes zu leben. Frei zu sein, innerlich von Besitz und Geld und von den geistlichen Mächten, die unser Herz da auch umklammern. Der eine oder andere mag vielleicht sagen, boah, dieses Thema beleidigt mich wirklich. In der Gemeinde wird immer über Geld gesprochen und man sollte nicht über Geld predigen. Aber wisst ihr was? Jesus hat ein Drittel seiner ganzen Gleichnisse zum Thema Finanzen gehabt. Also ist es auch Thema in der Kirche, ist es Thema von Jüngerschaft, ist es Thema von Gemeinde, ist es Thema in Predigten. Jesus hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Man kann entweder Gott oder dem Mammon dienen. Den einen kann man nur lieben, den anderen nur hassen. Sehr extrem. Es gibt keinen Mittelweg da, den Jesus da andeutet. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Mammon ein eifersüchtiger Gott ist und dass der dreieinige Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das passt nicht zusammen. Menschen, die am stärksten vom Geist des Mammons beeinflusst sind, haben die größte Angst um ihr Geld, hat Robert Morris so schön gesagt. Deswegen möchte ich dich herausfordern, wenn du merkst, Geld, Besitz, das ist etwas, worauf ich meine Identität, meine ganze Zukunft setze. Dann glaube ich, dass Jakobus dir dieses Fundament klein hacken will. Aber nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um dich auf ein Fundament zu stellen. auf dem du wirklich stehen kannst und auf dem du auch in Ewigkeit stehen kannst. Und wenn du dann eines Tages vor Gott stehst, dass er sagen kann, mein treuer Knecht, du hast richtig gut gemacht. Darum wollen wir diese Worte aus Jakobus ernst nehmen. Und ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen.